Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an. Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Wir nehmen uns das Thema Stress heute vor und zwar aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, wir hatten zuletzt immer wieder das Thema Stress in den Folgen so als stillen Begleiter oder auch als Anlass. Dann haben wir, glaube ich, auch ähnlich wie beim Schlaf zuletzt, hast du in deinem Coaching immer wieder Stress als Thema bei Leuten, bei denen es vielleicht nach außen gar nicht so wahnsinnig wirkt? Und drittens, du hast mir gerade, bevor wir aufgenommen haben oder begonnen haben aufzunehmen, hast du mir erzählt, dass du gerade einen Selbstversuch in Sachen Stress auch noch unternimmst. Magst du mir was darüber erzählen?
Ja, fangen wir mit dem Selbstversuch an. Tatsächlich, das soll jetzt kein Gejammer sein, aber ich glaube, es macht einfach Sinn, es zu teilen. Ich habe ja Eltern, die Mama ist 79, der Papa ist 82, die beide so ähnlich wie bei der Frau des Schuhmachers, die keine Schuhe tragen mag, sich seit ich mich mit dem Thema Gesundheit beschäftige, sehr intensiv damit beschäftigt haben, meine Empfehlungen oder meine Befürchtungen oder alles andere, was es da so geben könnte, zu ignorieren. Und leider Gottes haben wir gerade die Früchte der letzten 15 Jahre sozusagen. Das heißt, die Mama liegt im Krankenhaus. Diagnose ist ein bisschen unklar, aber höchstwahrscheinlich hat man irgendwelche Sachen im Darm gefunden, die da definitiv nicht sein sollten. Der Papa ist von Seiten der Herzgesundheit, ich glaube, inzwischen beim Drittel der Herzleistung angelangt und kommt eigentlich allein auch nicht so gut zurecht. Jetzt liegt die Mama im Krankenhaus und kommt nicht klar und der Papa ist jetzt zu Hause und kommt auch nicht so recht klar. Und jetzt haben wir liebe Nachbarn und Leute, die sicher da auch irgendwie schauen, aber letzten Endes ist es ein Riesenfragezeichen, egal was den morgigen Tag oder den übermorgigen angeht. Und da merkt man dann schon relativ schnell, wie weit man noch aus der eigentlich schon engen Komfortzone rauskommen kann und dann tatsächlich eine ganz andere Vorstellung von diesem Thema Stress bekommt, wenn die emotionale Ebene und die Sachebene und die Wissenslosigkeitsebene zusammenkommen, dann hat man da schon durchaus eine Mischung, wo man sagt, ja, servus. Mhm. Also dementsprechend, wenn ich jetzt über Stress rede, rede ich vielleicht nicht mit der liebevollen Distanz des Fachmanns, sondern vielleicht auch ein bisschen mit dem hektischen Blick des Betroffenen drüber, weil ja. Mit Geschäftsentscheidungen komme ich klar, mit Wirtschaftssituationen komme ich klar. Meistens sogar mit der Steuer, wobei ich die auch nicht besonders gerne mag, gebe ich offen zu. Aber jetzt gerade, wo das
so irgendwie... Aber die brauchen wir ja, damit wir das Gesundheitssystem finanzieren können.
Genau, das ja auch hervorragend funktioniert, weil sonst würde es nicht der erste Akt eines Angehörigen sein, wenn er in ein Mehrbettzimmer kommt, allen in den Betten liegenden, bettlägerigen Patienten erstmal Wasser nachzufüllen, weil sie vor 1,5 Stunden den Klingelknopf gedrückt haben, in der Hoffnung, dass eine gute Seele, die leider Gottes vor lauter Überarbeitung noch nicht dazu gekommen ist, vielleicht vorbeischauen mag, um mal die Wasserbecher aufzufüllen.
Ja.
Ich bin der Auffassung, wenn wir, und ich darf seit meiner Pubertät, wo mein Großvater als Schlaganfallpatient 5 Jahre, also genau meine Pubertät abdeckend, zu Hause gepflegt wurde, über meine Großmutter, über die unzähligen Krankenhausaufenthalte meines Vaters in der Vergangenheit mit tiefster Überzeugung sagen, dass wenn man den Niedergang eines Landes im, wie soll man sagen, Fast-Forward-Modus anschauen möchte, wenn man nicht so viel Zeit hat, darauf zu warten, bis der Rest eintritt, dann ist man, glaube ich, im deutschen Gesundheitssystem gut verortet. Das ist eine, wie ich finde, wirklich erstaunliche Case-Study. Und das ist kein Vorwurf an einen einzelnen Pflegenden, eine einzelne Pflegende, eine einzelne Ärztin oder jeden anderen Menschen in diesem Gesundheitsapparat, ich glaube, die geben alle ihr Bestes und deutlich mehr. Ich glaube einfach nur, dass die Idee, dass man mit Krankheit Geld verdienen muss und dass diese Trägergesellschaften in diesen Krankenhäusern halt letzten Endes bilanzierende und umsatzerwirtschaftende Wirtschaftsbetriebe sind und die Tatsache, dass wir irgendwie versuchen, mit Gesundheit und Menschenwürde und ähnlichen Werten versus Gewinnmaximierung zu lavieren, tatsächlich eine Spirale eingeläutet haben, die sich Karl Lauterbach wahrscheinlich in seinen feuchtesten Träumen so gewünscht hat, von der aber niemand gedacht hätte, dass sie in so kurzer Zeit in eine so beeindruckende Realität abdriften. Ich wollte aber eigentlich heute gar nicht predigen, lieber Stefan,
getan. Diese Predigt greife ich gleich einmal auf, weil du natürlich jetzt das Thema auch des gesunden Alterns angesprochen hast. Und dazu bitte übermorgen um 11 Uhr haben da Andreas und ich zum Thema gesundes Altern ein Live-Webinar. Donnerstag, 19.02., 11 Uhr. Anmeldung dazu biohacking-praxis.de/live. Das wird ein wesentliches Thema sein, weil es geht ja beim Biohacking und bei der Longevity vor allem um das, was wir Health Span nennen. Das heißt, das ist die Phase, also das ist die Zeitdauer, in der es uns gelingt, ein gesundes, selbstständiges, eigenverantwortliches Leben zu führen.
Und sollte irgendjemand Zweifel haben, dass das relevant oder wichtig ist, dann fragen Sie nach. Anrufen.
Bei Herrn
dem kann ich noch ein paar lustige Geschichten aus der letzten Woche erzählen. So,
ja. So, wir reden über Stress. Ja? Und zwar wollen wir da heute wirklich sehr kompakt, aber zugleich auch ziemlich in die Tiefe gehen. Das heißt, wir versuchen das jetzt vielleicht, ich weiß nicht, schauen wir mal, dass wir vielleicht unter einer Stunde bleiben. Mein Ziel wäre gewesen 50 Minuten, damit die Leute am Ende wirklich wissen, wie wichtig das Thema Stress ist, wie enorm zentral wichtig es ist, wie wir mit Stress richtig umgehen. Den Unterschied zwischen akutem und chronischem Stress, glaube ich, im Prinzip wissen die Leute, die uns zuhören, und wir uns trotzdem noch einmal wiederholen und zusammenfassen, weil das ist nämlich der zentrale Angelpunkt. Wenn wir akuten Stress nützen können, können wir die Leistung verbessern und die Gesundheit verbessern. Wenn wir in den chronischen Stress abdriften, dann tun wir uns auf ganz vielen Ebenen keinen Gefallen. Und zwar gar keinen Gefallen. Das heißt, wir müssen es schaffen, akuten Stress bewusst zu erzeugen. Und wir müssen es schaffen, den chronischen Stress zuverlässig in den Griff zu kriegen. All das geht. Ja? Aber bevor wir da jetzt beginnen mit akut versus chronisch, Andreas, wir haben vorher ein bisschen ein Kabinett des Schreckens der Auswirkungen von chronischem Stress zusammengestellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber dann vielleicht in der einen oder anderen dramatischen Ausformung doch für den einen oder die andere überraschend. Andreas.
Tja, ich freue mich, dass ich mit einer solch wunderbaren Aufgabe einsteigen darf. Wir gehen mal den Körper so von der Mitte nach außen durch. Beginnen tun wir heute mal mit dem Darm. Die Tatsache, dass Stress die Darmbarriere schwächt, ist dem einen oder anderen wahrscheinlich schon mal begegnet. Aber tatsächlich ist es so, dass das Cortisol die Permeabilität, also die Durchlässigkeit der Tight Junctions erhöht. Das Cortisol führt dazu, dass die Mastzellen Aktivität gesteigert wird, was ja dann letzten Endes auch wieder an und für sich zu weiteren Stresswerten, Symptomen rund um das Thema Verdauung führen kann. Das Cortisol löst die Zonulinausschüttung aus und wenn wir jetzt noch der Ansicht sind, das reicht nicht wirklich, ist die Folge natürlich zum ersten Mal die gesteigerte Ausschüttung von Toxinen und im zweiten dann quasi das, was wir alle so wahnsinnig gerne haben, nämlich diese niederschwellige, stille Entzündung, die uns auf Dauer begleitet. Also last but not least ist es tatsächlich so, wir können uns mit Hilfe von Stress Autoimmunerkrankungen und metabolische Störungen erwerben. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Weg, dass der Lebensabend nicht gut funktioniert.
Wird schon reichen.
Einen habe ich noch. Damit es mit dem Lebensabend, auch wenn er nicht so gut funktioniert, noch besonders lustig ist, kümmern wir uns jetzt um das Thema Gedächtnis. Während der akute Stress tatsächlich das Gedächtnis verbessern kann, führt der dauerhafte Stress zum Gegenteil. Das heißt, letzten Endes schädigt der chronische Stress den Hippocampus und damit sozusagen die Festplatten. Jetzt ist es allerdings nicht so, da müssen wir kurz wieder eine Lanze für den guten Stress brechen. Akuter Stress würde ja das Gedächtnis verbessern. Kurzzeitig hilft sogar so ein Cortisolanstieg, aber das Gegenteil davon führt das Ganze ad absurdum. So, haben wir's nicht. Ganz beliebt ist ja auch das Thema Schilddrüse. Wir haben irgendwie festgestellt, Schilddrüsenhormone gibt's in inaktiver und in aktiver Form. Lustigerweise blockiert der Stress auch noch die Umwandlung vom nicht aktiven T4 in das aktive T3. Das bedeutet, das reduziert letzten Endes unsere Stoffwechselaktivität. Zusätzlich ist es auch noch so, dass das reaktive T3, also die inaktive Form, verstärkt produziert wird. Das heißt, letzten Endes können wir uns damit eine Schilddrüsenunterfunktion bauen, ohne dass der TSH-Wert im Labor zu erkennen ist. Das ist dann besonders erfreulich. Das führt zu Darmträgheit und Gewichtszunahme und auch insgesamt dazu, dass man sich so fühlt, als wäre der Luftballon dauerhaft leer. Auch sehr empfehlenswert. Wir waren schon mal beim Hirn. Ich habe noch einen, der Dauerstress verändert die Gehirnstruktur. Das ist auch super. Dieser Hippocampus, den wir gerade schon erwähnt haben, der verliert an Volumen. Und dafür ist es so, dass die Amygdala in ihren Verzweigungen zunimmt. Das bedeutet tatsächlich, und das ist ganz schön geil, dass sich die Aktivität im präfrontalen Kontext reduziert, was dann letzten Endes bedeutet, dass wir in Anführungszeichen emotionaler reagieren. Das heißt, unser Reptilienhirn, wenn man es so bezeichnen möchte, übernimmt zuverlässig das Steuer- und aufbrausendes Verhalten und eventuell auch Fehlentscheidungen hinsichtlich einer schnellen Belohnung werden mehr. Ist das nicht super? Wir haben noch einen, aber den kennt ihr ja schon. Wir wissen, dass das hochentzündliche viszerale Bauchfett, das ja quasi vom auf der einen Seite durch den Stress erhalten wird, auch durch den Stress geschaffen wird. Dabei dreht sich alles rund um so Themen wie Insulinresistenz, fragt meine Eltern. Cortisol ist quasi der Gegenspieler von Insulin. Das heißt, wenn wir ständig erhöhte Glucose haben, bedeutet das erhöhte Insulinausschüttung, bedeutet das eine ordentliche Fehlregulation im Stoffwechsel, bedeutet letzten Endes, wenn wir Stress in eine mäßig vernünftige Ernährung mit reinhauen, dann haben wir sowohl die Grundlage, warum wir mehr weißes entzündliches Bauchfett bekommen, als auch die Grundlage, warum wir es im Sport nicht mehr losbekommen. Ich würde sagen, hip hip hooray.
Genug, oder? Oder hast du noch was aus dem Kabinett? Ein habe ich noch,
ist auch ganz toll. Ja, Testosteron ist ja auch so ein super Thema. Wir wissen, heutzutage können wir alle Testosteron auch exogen zuführen. Ist vielleicht eine gute Lösung in dieser gestressten Zeit, denn der Stress senkt auch das Testosteron. Letzten Endes ist es so, das Stresshormon Cortisol und das Testosteron sind Konkurrenten auf verschiedenen Ebenen. Das Cortisol senkt das GnRH, also das Gonadal-Releasing-Hormon, es senkt das LH, also das Lutein-Hormon, und es erhöht das SHGB, also das Sexual-Binding-Globulin. Das heißt, letzten Endes ist es so, dass man mit chronischem Stress einen relativ niedrigen Testosteron- bzw. Androgenspiegel bekommt. Und damit sind wir eigentlich an einem Punkt angelangt, wo ich sagen würde, das passt. Wir könnten uns jetzt noch ein bisschen drüber unterhalten, was alles auf Stress sonst noch funktioniert. Wobei ich den finde ja noch ganz schön. Und dann lass uns was anderes besprechen, weil das ist ja alles deprimierend. Und zwar geht's jetzt noch um das Thema sozialer Stress und Schmerzareale. Studien zeigen jetzt neuerdings auch noch, dass soziale Zurückweisung letzten Endes die gleichen Folgen hat wie physischer Schmerz. Das heißt, wenn man das aus Blick der Evolution anschauen würde, ist das auch irgendwie ganz schön logisch, weil wenn man früher aus dem Rudel, aus der Gruppe ausgestritten worden wäre, wäre es nicht gut ausgegangen. Also dementsprechend führt eine chronische soziale Unsicherheit zu erhöhten Entzündungsmarkern, was halt auch schon nochmal ganz schön ordentlich ist. Also Kurzversion zum jetzigen Zeitpunkt, legt euch chronischen Stress zu, dann müsst ihr euch nicht damit beschäftigen, wie eure Rente für Rentenversicherung bezahlt.
Das, was wir da jetzt beachten müssen, ist, chronischer Stress verursacht nicht nur das eine oder das andere, sondern er verursacht alles von dem in unterschiedlicher Ausprägung. Das heißt, wir bauen uns mit chronischem Stress ein wunderbares Orchester der richtig blöden Probleme zusammen. Das wollen wir nicht haben. Jetzt gehen wir aber in den akuten Stress, der nämlich gut ist. Andreas, was ist die Biologie hinter akutem Stress und warum ist der gut? Warum ist es sinnvoll, zwischen akutem und chronischem Stress zu unterscheiden?
Weil der akute Stress ist ja letzten Endes der Grund, warum wir auf diesem Planeten sind und wahrscheinlich auch der Grund, warum wir nicht nur auf dem Planeten sind, sondern sogar in einer relativ dominanten Version auf diesem Planeten sind, weil akuter Stress versetzt uns ja letzten Endes in die Lage, Außergewöhnliches zu leisten. Der akute Stress ist letzten Endes dafür verantwortlich, dass wir schneller reagieren können, dass wir ganz viele Sachen, wenn der Säbelzahntiger auf uns zugerast kommt, so lösen können, dass wir es so gelöst haben, dass der Säbelzahntiger ausgestorben ist und nicht wir Menschen. Also insofern ist die kurzfristige Stressantwort eine relativ großartige Reaktion. Da brauchen wir auch gar nicht so uns Gedanken machen. Also wenn man jetzt mal, dann ist es durchaus positiv, genauso wie es ja auch grundsätzlich so ist, dass das Cortisol, also sprich das Botenhormon, der Botenstoff, der sozusagen bei uns mit Stress assoziiert wird, ja auch nicht automatisch was Negatives ist. Also dementsprechend muss man da ganz klar sagen, wir müssen, wenn wir Stress akut anschauen, müssen wir einfach sagen, das ist eine Reizreaktion-Geschichte, wo man sich normalerweise auch wünschen würde, dass sie entsprechend abläuft, wie sie abläuft. Also letzten Endes, da passiert irgendwie, wir kommen in eine Situation, die auf uns bedrohlich wirkt, egal ob man jetzt uns den ob uns jetzt der Nachbar irgendwie eine Ohrfeige gibt oder sonst irgendwas, der Sympathikus geht hoch, die im Endeffekt HPA-Achse, also sprich Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol werden aktiviert. Das hat zur Folge, dass die Energie kurzfristig ansteigt, der Fokus steigt an, wir kriegen so ein bisschen diesen Tunnelblick sozusagen, die Schmerzhemmung wird aktiviert. Und letzten Endes führt es auch noch zu einer Immunumverteilung. Das heißt, wir sind sozusagen jetzt gerade in einem Zustand maximaler Leistungsfähigkeit, damit wir dem Säbelzahntiger von damals eben entweder davonlaufen oder eine auf die Nase hauen können.
Ja. Und diese Immungeschichte hat den Grund, dass es ja nicht wahnsinnig wichtig ist, dass während ich jetzt eine Ausnahmeleistung für kurze Zeit erbringe, dass ich dann besonders gut heile oder meine Abwehrkräfte besonders gut funktionieren, das ist in dem Moment scheißegal, weil ich muss einfach schneller laufen und schneller reagieren können, als ich das kann, wenn der Parasympathikus aktiv wäre.
Genau. Und last but not least ist es natürlich so, das Ziel ist ja quasi von dieser ganzen Hormonreaktion eine Anpassung an die Anforderungen, also ein Fremdwort, das ich selber sonst nicht benutze, ist quasi die Allostase, um die es da geht. Das heißt, wir sind quasi damit dann in der Lage, mit Problemen kurzfristig gut umzugehen. Mhm. Und wenn man das jetzt so ein bisschen anschaut, ist das natürlich auch ein System, was man in Anführungszeichen auch als Training verstehen kann. Also man kann theoretisch gesehen akuten Stress auch als Training definieren und damit ist es dann auch wieder ganz fürchterlich in Ordnung. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn man das mit der richtigen Dosis macht und dann die passende Erholung hinterher fahren lässt, egal ob es jetzt Sport ist, Kälte, Hitze, all die anderen Dinge, die wir so gerne tun, auch bei kognitiver Arbeit, dann ist es letzten Endes schon so, dass wir da quasi auch eine Stressreaktion provozieren, aber es ist eben eine gut dosierte Menge an Stress, die dann eben dazu führt, dass unsere Anpassung zunimmt.
Genau, beim Training. Also das gleiche Prinzip. Der Mensch funktioniert einfach so, dass er kurzfristig einmal sich überfordert und dann sich an diese Überforderung anpasst. Und das funktioniert mit Stress auch wunderbar. Voraussetzung ist, dass die Stressbelastung natürlich aufhört, ebenso wie die Trainingsbelastung irgendwann mal aufhört, weil dann erst die Erholung und die heißt Superkompensation heißt es beim Training und wahrscheinlich wird es beim Stress anders heißen, aber genau die gleichen Mechanismen werden da ablaufen, dass das in Gang kommen kann. Bleiben wir aber noch kurz bei dem akuten Stress, damit der dieses Adaptive hat, damit er wirklich, damit wir ihn bewusst nützen können. Was braucht man da? Was sind da für Kriterien notwendig? Wie viel Dosis ist notwendig? Wie wähle ich den richtigen Stressor aus? Ja, wir haben Kälte, wir haben Hitze, wir haben Training, wir haben auch Fasten, wir haben auch natürlich Stressreaktionen, die wir selber durch Atemtechniken triggern. Wie finde ich da den richtigen für mich und wie nütze ich oder wie komme ich dann auch wirklich aus diesem Stress raus, wieder in die Erholung, damit diese adaptive Reaktion vom Körper stattfinden kann, damit die getriggert werden kann?
Also wer hätte es gedacht, die Dosis macht das Gift. Das heißt, ein akuter Stress kann tatsächlich so ähnlich gedeutet werden wie ein hochintensives Intervalltraining. Also theoretisch gesehen reichen schon 4 bis 6 Minuten von akutem, gutem Stress. Also egal was es ist, es sollte sich irgendwie darstellen wie ein Sprint, während eben der chronische Stress sich anfühlt, als würde der Sprint irgendwie nicht aufhören, so ganz vereinfacht gesagt. Bedeutet, was ist das? Klar, bei der Kälte sind die Zeiten eh limitiert, da passt es alles gut. Bei der Sauna ist es ein bisschen länger, aber wahrscheinlich ist einfach die Stressreaktion von der Hitze nicht ganz so ausgeprägt. Aber so das, was man halt so gemeinhin tut, 3 Minuten ins Eisbad, 2x 15 Minuten in der finnischen Sauna, keine Ahnung, wie lange man in einer Infrarotkabine verbleiben muss, dass Stress dabei rauskommt, 17 Jahre vielleicht, keine Ahnung. Also du ahnst es, also die Sachen, die wenn du irgendwie sagst, ich wohne im 5. Stock und ich renne jetzt die Treppen in einer Geschwindigkeit hoch, die unfreundlich ist, aber noch so angepasst ist, dass ich nicht im 2. Stock auf die Schnauze falle, weil ich ausrutsche, dann wäre das so diese Geschichte. Und das ist es eben mental dann auch. Das heißt, letzten Endes gehe ich davon aus, dass viele Stresssituationen, die wir in der Schule oder in der Arbeit akut hatten, durchaus auch was Positives mit sich gebracht hätten. Ja, während des halt, wenn
Deep
das
Work,
Ganze dann.
Sogar Deep Work ist ja so ein Stressor.
Fix.
Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mir alle störenden Benachrichtigungen und so weiter abdrehe und ich sage, okay, jetzt 60 Minuten volle Konzentration auf eine Arbeit, das ist auch so ein Stressor. Nur ich brauche halt nachher wieder die Erholung. Eine Sache, an die ich mich jetzt noch erinnere, als ich dir vor ein paar Jahren war das schon, ganz glücklich erzählt habe, dass ich den Stressor Kälte so wunderbar nützen kann, weil ich dann am Abend ins Bett falle und wie tot schlafe. Und ich habe dir das erzählt und war ganz glücklich und habe dir diese Erkenntnis apportiert wie ein Hündchen das Stöckchen. Hast du ein bisschen den Kopf schief gelegt und gesagt, oje, 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 das ist kein gutes Zeichen, weil, und das ist jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn der chronische Stress vorhanden ist, zu stark ist, dann einen akuten Stressor noch draufzusetzen, um den chronischen Stress zu brechen, funktioniert nicht. Ja, das ist ungefähr wieder, wenn wir in einem Übertraining sind, hilft es nicht, eine besonders harte Trainingseinheit zu absolvieren, um diesen chronischen Stress, um dieses Übertraining in den Griff zu kriegen. Nein, das Fundament passt nicht. Das heißt, zuerst muss man den chronischen Stress in den Griff kriegen und dann kann man mit akuten Stressreizen, denen, auf die wieder eine Erholung folgt, dann diese Resilienz verbessern. Korrekt?
Absolut.
Jetzt sagen wir, wir alle glauben ja, dass wir chronisch gestresst sind. Mehr oder weniger. Woran erkennen wir es? Gibt es da irgendwelche Marker, irgendwelche Laborwerte. Ich vermute jetzt einmal, dass ich als erstes denken würde an so ein Cortisol, so ein Tagesprotokoll. Was machst du mit jemandem, der bei dir ins Coaching kommt? Welche Fragen stellst du? Welche Werte schaust du dir an? Wie findest du heraus, ob jemand wirklich in einem bedrohlichen Ausmaß chronisch gestresst ist?
Ich glaube, da braucht man im ersten Schritt noch nicht mal irgendwelche Laborwerte dazu. Das geht ehrlicherweise einfach nur durch ein soziologisches Profil, würde ich es vielleicht beinahe nennen. Das heißt, ganz klassisch ist halt das Thema Schlaf, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, frühes Aufwachen, irgendwie zwar müde sein, aber irgendwie überdreht. Es ist so was ganz Klassisches, wo man merkt, dass da irgendwie chronisch mit der Stressregulation was schiefläuft, wenn die Stimmung, die Geist oder auch die Wahrnehmungsfähigkeit irgendwie starken Schwankungen unterliegt, wenn die Reizbarkeit nach oben geht, wenn die Leute verstärkt über Grübeln oder sowas, so eine leichte Stimmungsverdunklung sprechen, sind wir da klar dabei.
Das wie du auch gesagt hast am Thema, Anfang, Entschuldige, aber wie du auch gesagt hast, das Thema Gedächtnisprobleme, also Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen, also tatsächlich auch eine spürbare Verblödung ist genau, ein Zeichen für chronischen Stress.
Genau, und auch dieser Brain Fog, also dieses, was ja dann schon eigentlich sehr identisch zur Verblödung ist, aber halt Englisch, ist auch so ein ganz klassisches Teil. Also dieses ganze, die ganze Mühle, dann ist es halt irgendwie so, körperlich hat man meistens mit einer hohen Grundanspannung zu tun, die Verdauung macht irgendwie nicht mehr das, was sie tun sollte. Die Infektanfälligkeit geht nach oben, das heißt, man packt mehr oder minder jeden Erreger, der irgendwo unterwegs ist, fix ins eigene System rein.
Ja.
Wird dann oft gesagt, ja, es hängt damit zusammen, dass ich Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule habe. Nee, hängt's nicht.
Ja.
Also das ist dann schon woanders festgesetzt und ganz
auch
klar.
Auch Wundheilung. Also diese Dinge, was wir vorhin gesagt haben, warum funktioniert akuter Stress so gut? Weil er alle Energien konzentriert auf Leistungsfähigkeit, also auf Muskelkraft, auf ich glaube die Blutgefäße verengen sich, der Blutdruck steigt. Haben wir glaube ich auch zu Beginn gar nicht gesagt, dass der Blutdruck ja auch noch getriggert wird durch chronischen Stress.
Ja also grundsätzlich der Blutdruck wird ja auch schon bei akutem Stress getriggert. Da ist es ja gewünscht, dass Puls und Blutdruck nach oben gehen, aber dann senkt er sich halt wieder ab und beim chronischen eben nicht.
Aber die Mechanismen sind halt so, dass das, was für akuten Stress gilt, physiologisch auch beim chronischen Stress gilt. Das heißt, der Körper, wenn er chronisch unter Stress ist, verhält sich genauso wie unter akutem Stress. Er scheißt auf die Verdauung, er scheißt auf Wundheilung. Es ist ihm vollkommen egal, was danach passiert, weil er jetzt gerade ums Überleben kämpft. Das heißt, alles, was dauerhaft unsere Gesundheit stärkt, wird im Stresszustand über Bord geworfen.
Genau. Und klar, das ist jetzt auch noch so eine kleine Nachbringer zum Thema, wie das mit dem chronischen Stress problematisch zu erkennen ist. Das ist jetzt hier in der Community nicht ganz so ausgeprägt, aber klar, der Griff nach mehr Stimulanzien ist halt auch noch ein relativ sicheres Zeichen und halt vor allem so diese ganzen Coping-Mechanismen, die wir so kennen. Ich glaube, Alkohol ist jetzt hier in der Hörerschaft nicht so verbreitet, aber dass dann irgendwie das Thema Zucker plötzlich wieder akut wird, dass man sich irgendwie zu Tode scrollt am Handy, um da irgendwie zu versuchen, mit dem Ganzen klarzukommen. Das ist auch noch so ein fixer Teil, wo man sagen kann, okay, wenn das in die Richtung geht, dann geht's gerade wirklich in die falsche Richtung.
So, was mache ich? Ich habe das jetzt und ich denke mir, naja, Wortfindungsstörungen waren früher nicht so. Gedächtnis war früher auch besser. Das mit dem Scrollen habe ich früher leichter in den Griff gekriegt. Und manchmal wache ich so auf um 3, 4 in der Früh, schlafe dann nicht mehr gut ein. Was mache ich? Was sind Maßnahmen, die ich ergreifen kann? Welche Protokolle kann ich irgendwie in meinen Alltag integrieren? Und wie einfach geht das?
Theoretisch gesehen besonders einfach, besonders effizient und wer jede Folge hört, weiß, ich bin da gerade ganz fürchterlich drin verliebt, ist natürlich dieser physiologische Seufzer,
Mach ihn bitte vor, ich höre
oder
so
Doppelseufzer. Ah, der klingt bei mir aber noch nicht mal so richtig toll. Also zweimal hart durch die Nase ein und dann lang durch den Mund ausatmen. Das wäre so ein... Und das idealerweise nicht nur einmal, das bringt auch schon was, wie ich gerade wieder mal merke, sondern eben tatsächlich 1 bis 3 Minuten, also nicht die Variante, Kind läuft über Spielplatz, bleibt an der Rutsche hängen, stolpert, tut sich weh, schreien eskaliert, dann kommt das und dann ist wieder Ruhe, sondern das Ganze wirklich 1 bis 3 Minuten lang hintereinander geklebt immer wieder machen. Und wir haben tatsächlich rein aufgrund unserer Verdrahtung keine Chance, dass die Entspannung nicht eintritt. Ja. Und es ist tatsächlich sogar in vernünftigem Studienmaterial effektiver als Meditation.
Bitte machen Sie das jeden Tag 1-2 Mal. Nehmen Sie sich diese 1 bis 3 Minuten, die finden Sie, egal wie gestresst Sie sind, und machen Sie das mit diesem physiological sigh, mit diesem physiologischen Seufzer. Ja? 2-mal einatmen, der 2. Einatmer geht ganz tief hinauf ins Hirn und dann die Luft einfach entspannt durch die Nase oder den Mund entweichen lassen.
Genau, und wie gesagt, man kann auch einminütige Termine oder Erinnerungen im Kalender eintragen und man kann bei fast allem, was man tut, für 1 Minute unterbrechen und die Atemfrequenz ändern. Und selbst wenn das Telefon klingelt, ist es selten so, dass es kürzer als 1 Minute lang läutet. Das heißt, man darf auch zu Ende atmen, bevor man dann total entspannt den Telefonhörer abhebt.
Ja, oder man benutzt für 1 bis 3 Minuten den Flugmodus. Das kann man auch. Bewegung. Ich glaube, dass ja tatsächlich Bewegung, und zwar jetzt nicht hartes Training, sondern tatsächlich den Körper in Bewegung bringen, noch dazu am besten im Freien. Da habe ich neulich eine Studie gesehen. Auch wirklich wissenschaftlich belegt, durch Studien belegt, was bringt gegen Stress? Was würdest du da empfehlen? Oder was empfiehlst du deinen Coaches?
Mei, tatsächlich, da ist jetzt wirklich Bewegung einfach nur Gehen im Freien, idealerweise bei Tageslicht. Wir wissen, es drängt den Sympathikus ein bisschen zurück, es aktiviert den Parasympathikus, die Gedanken schleifen lassen nach. Das heißt, diese Carrera-Bahn im Kopf wird zumindest gebremst und das ist eigentlich schon groß genug. Natürlich ist das Thema Fitnesssport als Stressschutz auch noch total relevant, aber da, wo wir uns gerade aufhalten, da geht es tatsächlich einzig und allein darum, dass die moderate Bewegung zur Folge hat. Und wie gesagt, 10 Minuten, ein bisschen länger um den Block gehen und es hilft. Und ich erzähle es ja immer wieder, ich mache gerne problematische Gespräche beim Spazierengehen, weil ich da quasi dann eh schon in Bewegung bin. Wir haben mehr Sauerstoff im Gehirn. Wir haben auch die potenzielle Aktivierung von diesem Fight-or-Flight-Syndrom sozusagen dadurch, dass wir eh schon gehen, reduziert. Das heißt, das ist tatsächlich eine fix sehr, sehr clevere Idee.
Bitte noch etwas. Es gibt eine Studie aus Wien, die ist ein knappes Jahr alt. Die hat herausgefunden, dass 20 Minuten genügen im Wald, um den Stress deutlich zu reduzieren. Sie haben gemessen den Cortisolspiegel und der ist in 20 Minuten Aufenthalt im Wald von 4 auf 2 Nanogramm pro Milliliter runtergegangen. Das ist schon einmal ganz erheblich. -50%. Also das ist ein bisschen die österreichische Interpretation des japanischen Waldbadens, des, ich glaube, Shinrin-Yoku heißt das. Machen Sie das 20 Minuten. Die Medizinische Universität Wien hat das herausgefunden.
Da kann ich nichts weiter dazu sagen als raus mit euch.
Ja, nach einer akuten Stressbelastung, wie komme ich am besten runter? Passiert das von selber? Stelle ich ein bisschen in Frage, was kann ich akut tun, um wirklich nach einem Stressreiz, also nach Kälte, nach Hitze, nach Training, dann wieder in den Recovery-Modus hineinzukommen?
Sagen wir mal so, die linke Seite ist tatsächlich ein kleines Ritual, also sprich so einen kleinen Autopiloten bauen, der tatsächlich mit häufiger Wiederholung immer besser wird, wo man sagt, okay, nach der Belastung 2 Minuten wirklich die Atmung in den Vordergrund stellen. Das kann jetzt auch wieder unser physiologischer Seufzer sein. Das kann aber auch einfach nur länger durch die Nase ein und etwas kürzer durch die Nase ein und länger durch den Mund ausatmen. Also wirklich einfach nur das in Fokus auf das Ausatmen legen, wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre da noch ein bisschen so ein Körperwahrnehmungsthema mit dazu machen. Also wirklich spüren, wie man sitzt, wenn man sitzt. Was spürt man denn, wenn man sitzt? Welche Körperteile haben denn tatsächlich Kontakt mit der Sitzfläche? Wie fühlt sich die Sitzfläche an? Und all diese anderen wunderbaren Dinge, die man in der Meditation lenkt, kann man da kurzfristig zum Einsatz bringen, einfach nur um quasi das Radar wieder neu zu kalibrieren. Das wäre eine ganz schön gute Geschichte.
Das sind die Sachen, die ich jetzt akut in meinen Tag hineinsetze. Das sind so die Notfallmaßnahmen und die Quick Wins. Aber ich glaube, noch wertvoller wäre es ja, wenn es uns gelingen würde, nicht nur im Moment das Feuer ein bisschen zu löschen, sondern die Brandschutzmaßnahmen prophylaktisch zu treffen. Was kann ich tun, um einerseits prophylaktisch meine Anfälligkeit für chronischen Stress ein bisschen zu reduzieren, plus Maßnahmen, die natürlich dann auch helfen, den chronischen Stress schrittweise und nachhaltig runterzukriegen?
Also letzten Endes, wir sind da leider Gottes schon wieder komplett in den Bereichen drin, die wir irgendwie immer haben.
Ich vermute, der Schlaf wird eine wesentliche Rolle spielen.
Logisch, also erst Motorsäge, dann Holzpfeile, wir wissen es ja eh, also sprich alles, was wir zum Thema Schlaf eh immer sagen, also fixe Aufstehzeiten plus minus maximal eine Stunde, auch am Wochenende diese Helligkeitsexposition 60 Minuten nach dem Aufstehen für 10 bis 20 Minuten, idealerweise wirklich draußen, das Koffein etwas nach hinten schieben. Wenn es nicht mit Sport gepaart ist, dann ist es egal, wie wir wissen. Das Thema abends alles so machen, wie es der Biohacker sich wünscht. Lichtgesundheit, Temperatursteuerung, Screentime, Abstand zum Abendessen. Also alles, was wir schon so oft gesagt haben, dass wir es jetzt in der Stressfolge nicht nochmal explizit tun, gilt natürlich hier auch. Und dann ist es halt auch so, dass wir irgendwie nochmal ganz gezielt, wenn man sagen, wir wollen in dem Bereich was tun, ein bisschen drüber nachdenken müssen, was können wir denn sonst machen? Also theoretisch gesehen ist wirklich diese Idee also nicht für Stress zu trainieren, aber den Stress zu trainieren oder die Umgangsfähigkeit mit Stress zu trainieren, ist schon auch eine ganz schön gute Geschichte. Jetzt wissen wir auf der einen Seite, dass die körperliche Aktivität ein Stressor ist, aber auf der anderen Seite, wenn wir unsere Trainingsplanung intelligent genug gestalten, dass die Ruhezeiten danach groß genug sind, dann unterstützt quasi das auch unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Es passt fast hierher, vielleicht auch nicht, aber es fällt mir gerade ein, wir erinnern uns ja auch an diese CO2-Toleranz-Tests, die Gottvater Huberman in seinem Labor in Stanford gemacht hat, als er noch ein Labor hatte und noch nicht der Überpodcaster war, wo man ja festgestellt hat, dass diejenigen Menschen, die längere Zeit CO2 anhalten können, also diese Atemanhaltetests besonders gut absolvieren, dass die auch im wirklichen Leben eine höhere Stresstoleranz aufgewiesen haben. Das heißt, wenn ihr bis heute nicht gewusst habt, warum das Atmen in der Schule des niederländischen Postboten eine gute Idee ist, dann könnte das eine Begründung sein.
Kann ich von mir erzählen. Also tatsächlich in den Phasen, in denen ich wenig Stress habe, habe ich Retention-Zeiten von über 3 Minuten in der Spitze. Und das steigert sich natürlich von Durchgang zu Durchgang. Aber so im 3., 4. Durchgang komme ich dann schon so an die 2,5, 3 Minuten. Und in den Zeiten, in denen ich richtig den inneren Hasen, das innere Kaninchen galoppieren habe, da komme ich auf zwischen 1:05 und 1:20, 1:30. Das sind schon enorme Unterschiede und ich merke es auch. Ich merke tatsächlich, was in mir passiert, welche innere Ruhe ich finde in den Zeiten, in denen ich nicht so viel Stress habe, in dieser Retention-Zeit und was in meinem Kopf losgaloppiert in den Zeiten, in denen es brennt. Also es ist wirklich arg. Ich verwende diese Wim Hof-Geschichte tatsächlich auch als Stressdetektor bei mir ein bisschen. Ich glaube, Ernährung spielt auch eine Rolle, oder? Was machen wir da?
Ja,
wenig Zucker?
sag mal so, da ist es tatsächlich relativ entspannt. Also tatsächlich das Thema Alkohol ist keine Lösung bei Stress, sondern es ist das Gegenteil. Das ist ganz wichtig. Ansonsten halt das, was wir eigentlich gerne hätten, ausreichend Mikronährstoffe, was wir da an Supplements machen können, gehen wir noch drauf ein, ausreichend Protein und den Blutzuckerspiegel halt idealerweise stabil halten. Also die Tüte Gummibärchen ist auch keine Lösung.
Mhm. Supplements. Ich möchte gern von dir wissen, was ich da tun kann. Ich vermute jetzt mal, also wer uns zuhört, wird wissen, dass du ein großer Anhänger vom Ashwagandha bist. Ich bin sehr dran mit Theanin bei mir und klarerweise Magnesium ein wesentliches Thema. Sind das die drei wesentlichsten? Sind das die alle drei oder was willst du dazu noch Vertiefendes sagen?
Ashwagandha hattest du gesagt, Theanin hattest du gesagt, Rhodiola rosea hätten wir noch als durchaus relevant, weil da einfach die Studienlage sogar noch besser ist als beim Dingsbums Ferrara, sag's mal, beim Ashwagandha.
Ist also, das Rhodiola rosea nehme ich aber in der Früh, glaube ich, oder? Rhodiola rosea nehme ich in der Früh, das triggert Cortisol, vermute ich jetzt mal.
Jein, also es ist tatsächlich, es gibt sehr, sehr großartige klinische Daten bei stressassoziierter Fatigue, wo man einfach mit der Gabe von Rhodiola in der Lage ist, dieses ganze Fatigue-Thema loszuwerden und es verbessert auch die Cortisolmarker. Also letzten Endes ist es tatsächlich so, dass die durchgängig guten Studienqualitäten hier tatsächlich zeigen, dass dieses Thema Stress, Erschöpfung oder all das, was mit chronischem Stress einhergeht, tatsächlich durch die Morgengabe von Ashwagandha reduziert werden kann.
Welche Menge?
Das sind wir irgendwie zwischen 200 und 400 Milligramm pro Tag.
Okay.
Und eben tatsächlich eher morgens, weil es wirkt ja eher aktivierend. Sollte man jetzt besonders zu innerer Unruhe oder Angst neigen, dann würde ich es tatsächlich einschleifen und erstmal so mit 50 Milligramm beginnen und dann über Zeitraum von 10 Tagen steigern. Ja.
Und Ashwagandha dann abends?
Ashwagandha abends und mein Gott, sonst Magnesium eh klar. Ich könnte jetzt nochmal das
Dosis, Ashwagandha-Dosis?
Je nach Hersteller empfehlen sie so zwischen 300 und 600 Milligramm beim standardisierten Extrakt. Ich würde sagen, so bis 800 ist okay.
Ja.
Es sei denn übrigens natürlich, wir sind ja da in einem Bereich, wo man auch darauf hingewiesen sein sollte, es gibt ja bei Schilddrüsen-Thematiken beziehungsweise Autoimmunität, kann es sein, dass das Ashwagandha nicht gut vertragen wird, kann aber auch sein, dass es gut vertragen wird. Bei Schwangerschaft und Stillzeit, da fragen wir bitte den Weißkittel unseres Vertrauens. Und es könnte bei der Gabe von ernsthaften Beruhigungsmitteln, könnte es auch zu Interaktionen kommen. Auch da bitte den Arzt vorher befragen. Und grundsätzlich gilt bei Ashwagandha auch, das ist eine Geschichte, die man in Akutphasen nimmt, also nach maximal 12 Wochen ist Schluss, es ist kein Dauersupplement.
Ebenso wie bei Rhodiola rosea, glaube ich, oder? Ist das eine Sache, die man dauerhaft einnimmt oder die man auch so kurmäßig einnimmt?
Also das Ziel wäre ja, dass diese stressassoziierte Fatigue in einem Behandlungszeitraum von, sagen wir mal, 12 Wochen, 3 Monaten sich auch einigermaßen wegbekommen lässt. Also ich würde auch das nicht als dauerhafte Stütze nehmen. Anders als Omega-3, anders als die entsprechenden Magnesiumverbindungen, wobei ich da auch nochmal...
Bisglycinat, Treonat wahrscheinlich am besten.
Wie gehabt und natürlich hast du mit deinem L-Theanin auch komplett recht.
Grüntee, ich bin ja ziemlich in das Grüntee-Thema hineingekippt und kippe ungefähr so 2 Liter Grüntee jeden Tag in mich hinein. Ist das schon eine Menge an Theanin, die ausreicht oder kann ich es zusätzlich noch supplementieren? Ich habe nämlich Theanin einmal in der Regimentsmenge gekauft und denke mir, nutzt nichts, schotzt nichts, oder?
Also tatsächlich die Mengen an Theanin in Grüntee hat je nach Anbaugebiet, je nach Reifungsklasse, je nach sonstiges. Ich glaube, da gibt es kein arithmetisches Mittel, mit dem man irgendwie was Sinnvolles sagen könnte. Da müsste man gegebenenfalls nochmal mit jemandem sprechen, der da wirklich fix drin ist. Aber ich bin der Auffassung, du kannst auf alle Fälle nochmal gut 1 bis 2 Messerspitzen Mäusefäuste, Ternin zusätzlich supplementieren, ohne dass da irgendwas kaputt geht.
Super. Sag, sind wir da jetzt eigentlich mit dem Wesentlichsten durch?
Ja, ich würde eins gerne noch aufräumen, was mir ganz wichtig ist. Es ist irgendwie so ein Glaubenssatz, der mir halt irgendwie ständig begegnet im Coaching, wenn es um das Thema Stress geht. Das ist, was uns nicht umbringt, macht uns härter. Und das ist alles totaler Doofsinn. Also letzten Endes, es ist schon mal so, dass Resilienz gar nichts mit Härte zu tun hat, sondern Resilienz ist einfach ein Kunststück, das wir lernen, um auf ein anderes Kunststück zu reagieren. Also Resilienz ist eine Reaktion. Also angenommen, dein Gegenüber schlägt auf und schießt den Ball nicht ins Netz, sondern bei dir ins vorgesehene Quadrat, dann ist die Reaktion, dass du den Ball zurückspielst.
Ja.
Und das ist Resilienz. Das heißt quasi die erlernte perfekte Reaktion auf etwas. Und dementsprechend geht es nicht darum, dass wir uns erst besonders hart kaputt machen müssen, dass wir dann reagieren, sondern wir müssen einfach nur die richtige Reaktion lernen. Das heißt, im Endeffekt geht es tatsächlich darum, festzustellen, wie schnell kommt man nach einem Trigger wieder runter. Man kann das quasi so wie mit Säulen aufbauen. Man kann die Schlaf, wie soll man sagen, den konstanten Schlaf, also die
Gleichmäßigkeit,
die Gleichmäßigkeit des Schlafens.
Ja.
Dann das Thema Fitness und Bewegung, das Thema Atem als Schalter zwischen den unterschiedlichen Aufregungs- oder Nicht-Aufregungsstadien. Das kann man da alles mit reinpacken. Man kann irgendwie schauen, welchen Zusammenhang es zwischen den unterschiedlichen Stressfaktoren in unserem Leben gibt. Man darf durchaus auch hin und wieder mal die Sinnfrage stellen und schauen, welche chronischen sozialen Stressoren gibt es da jetzt noch, die da auch irgendwie in diese Reaktion mit reinbrödeln. Ich meine, ich habe es ja relativ viel mit privilegierten Menschen auch im Spitzensport zu tun. Und da ist ja ganz viel an normalen Problemen ohnehin schon ausgeblendet. Und die haben trotzdem immer noch Probleme, auf Stresspeaks entsprechend zu reagieren. Das heißt, wir dürfen uns immer wieder klar machen, wir sind natürlich schon irgendwie alle Ergebnisse der Sozialsysteme, die uns umgeben. Und dementsprechend würde ich Resilienz immer so gestalten, dass ich den Reiz nur so hochsetze, dass ich mich in einer vernünftigen Zeit von ihm erholen kann. Und wenn gerade das Haus brennt und die Garage auch und das Auto auch, dann reicht vielleicht 5 Sekunden die Luft anzuhalten, um die Resilienz zu erhöhen.
Ja, ich mag da gerne auch vielleicht noch einen Punkt ergänzen aus meiner Sicht, weil ich glaube, dass gerade unter Biohackern dieses Thema sich selbst unter Druck setzen, besser schlafen, schneller einschlafen, besser erholen, besser regenerieren, dass wir alles versuchen, aktiv zu steuern und dass wir glauben, dass wir, wenn wir mehr tun, dass das besser ist, das ist ein Irrglaube. Das führt dann dazu, dass wir uns überfordern und dass wir dann vor lauter auf die Gesundheit achten, uns einen Bärendienst erweisen. Also manchmal ist weniger tatsächlich mehr.
Bevor ich dich irgendwelche lustigen Sachen frage, macht es euch einfach klar, akuter Stress ist letzten Endes ein Trainingsreiz, das ist was Positives, das darf man auch so framen. Chronisch wird es einfach ein Systemfehler, chronisch wird es einfach doof, richtig doof. Wenn wir jetzt alle 2x3 Minuten oder 3x2 Minuten dieses Cycling Breathing oder dieses, weißt schon, diese Seufzeratmung mit reinpacken, dann könnte das durchaus in Verbindung mit festen Aufsteh- und Bettgehzeiten schon durchaus helfen, in kürzerer Zeit da nochmal so einen kleinen Panzer anzulegen, der uns etwas besser durch die stressigen Zeiten kommen lässt. Dementsprechend hoffe ich, es war ein bisschen was Neues für euch dabei. Ich fand es in der Vorrecherche immer wieder spannend und ich bin ja gerade mit diesem Thema unter Belastung, Erholung unter Belastung, auch wegen verschiedenen Seminaren, die ich gerade geben darf, recht stark drin. Also ich finde es immer wieder spannend, wie viel es eigentlich gäbe, was man tun könnte und was man wissen dürfte. Und ich lade euch nur herzlich ein, probiert es aus. Ansonsten, lieber Stefan, stresse ich dich nochmal ganz kurz, aber hoffentlich nur positiv. Was machen wir in der nächsten Folge?
Die nächste Folge ist nicht am Freitag. Wir haben also ja nur jeden zweiten Freitag eine Folge, aber dafür haben wir diesmal, ich habe es schon zu Beginn der Folge gesagt, am Donnerstag unser Live-Webinar, wo ich schon ein bisschen nervös bin, weil normalerweise nehmen wir ja auf und da kann man, wenn ich mich irgendwie verblablabere, ein bisschen was rausschneiden. Das wird dann nicht gehen. Donnerstag 11 Uhr, also wenn Sie diese Folge rechtzeitig hören, Sie können sich noch anmelden auf biohacking-praxis.de/live. Am nächsten Dienstag, ja, du kannst
nur. Kannst nur dringend empfehlen, da dabei zu sein. Und für den Dienstag drauf gibt's dann
30 Fragen zum Thema Entgiftung. Weil Gifte sind was? Ein Stressor.
Wer hätte das gedacht?
Der hätte auch passen.
Insofern, wir machen alles, was wir sonst auch machen. Wir empfehlen weiter, wir abonnieren, wir teilen. Wir finden die Biohacking-Praxis bitte nach wie vor gut. Tut das, ihr Lieben, ich wäre euch echt dankbar. Und wir lassen uns nicht mehr so viel stressen. Und dementsprechend bleibt mir nichts weiteres, als Danke zu sagen. Und für alle, die es rechtzeitig hören, bis Donnerstag 11 Uhr im Live. Ich freue mich auf euch.
Wiederschauen.
Bis denn.
Baba.
Dankeschön. Bye-bye.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Glynac. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Glynac steht für die Kombination aus Glycin und N-Acetylcystein. Zwei Aminosäuren, die gemeinsam als Vorstufen für Glutathion dienen. Mit zunehmendem Alter sinken die intrazellulären Glutathionspiegel, während oxidativer Stress, mitochondriale Dysfunktion und inflammatorische Prozesse zunehmen. Genau hier setzt Glynac an. Es unterstützt die körpereigene Glutathionproduktion. Für die Longevity-Forschung ist das spannend, weil oxidativer Stress und mitochondriale Dysfunktion zu den zentralen Kennzeichen des Alterns gehören.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Glynac wurde vor allem durch mehrere Romanstudien der Baylor College of Medicine bekannt. Bei älteren Erwachsenen zeigte eine Supplementierung über 12 Wochen Verbesserungen in den Glutathionspiegeln, der Mitochondrienfunktion und sogar in einzelnen Parametern des biologischen Alters. Die Studien hatten zwar kleine Teilnehmerzahlen, aber die Ergebnisse waren bemerkenswert konsistent. Langzeitdaten zur Lebensverlängerung fehlen, aber Glynac gilt aktuell als eine der vielversprechendsten Interventionen für gesundes Altern.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Glutathion besteht aus Glycin, Cystein und Glutamat. Limitierend ist meist die Verfügbarkeit von Cystein. N-Acetylcystein liefert genau dieses Cystein. Glycin ergänzt die zweite notwendige Vorstufe. Gemeinsam erhöhen sie die Glutathionsynthese.
Ein Funfact über diesen Stoff?
NAC ist seit Jahrzehnten als Medikament bekannt. Es wird zum Beispiel bei Paracetamol-Überdosierung eingesetzt.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Wichtig ist eine ausreichende Dosierung. In den Humanstudien lagen Glycin und NAC meist bei je 1 bis 2 Gramm pro Tag. Es sind keine Zusätze notwendig. Die Wirkung hängt primär von der korrekten Wirkstoffmenge ab. Wer Medikamente einnimmt, sollte erstlich abklären, bevor er hochdosiert in den Glutathionstoffwechsel eingreift.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.